Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Mit Birgit Becker am Mikrofon. Es gibt einen Trend, der Menschen in die großen Städte zieht, mit der Folge, dass die Provinz verödet. Und es gibt eine zarte kleine Trendpflanze, die Stadtmenschen zum Leben und zum Arbeiten aufs Land lockt. Was passieren muss, damit diese Pflanze wächst, gleich mehr dazu. Zum Start aber Osram, 1905 gegründet zu Hochzeiten der Elektrifizierung, Ende der 70er von Siemens übernommen, 2013 dann wieder abgespalten. Das traditionelle Glühbirnengeschäft, das ging vor 3 Jahren in chinesische Hände. Osram versucht seit Jahren, sich neu zu erfinden. Und Teil der Neuerfindung sollte die Übernahme durch 2 Finanzinvestoren sein. Nun gibt es aber einen neuen Bieter und das macht die Situation nicht einfacher. Konrad Busen dazu.
Vergangene Woche erst hatte der größte Osram-Aktionär, die Allianzversicherung, das vorliegende Angebot der beiden Finanzinvestoren Bain und Carlyle als zu niedrig abgelehnt. 35 Euro pro Aktie ist der Allianz für Osram zu wenig. Nun bietet der Chiphersteller AMS aus Österreich 38,50 Euro für eine Osram-Aktie. Damit würde der Lichttechnologiekonzern, der seinen Sitz in München hat, mit bis zu 4,3 Milliarden Euro bewertet. AMS hatte vor einiger Zeit schon mal Interesse an Osram angemeldet, dann aber einen Rückzieher gemacht. Osram hatte das Angebot der Österreicher zurückgewiesen, Zweifel geweckt, ob AMS eine solide Finanzierung auf die Beine bekommt. In dem Übernahmeangebot, das AMS jetzt herausgegeben hat, steht, die Finanzierung der Transaktion sei abgesichert durch die Investmentbanken UBS und HSBC. Außerdem sei eine Kapitalerhöhung geplant. AMS will also neue Aktien herausgeben, um eine Übernahme von Osram zu finanzieren.
Konrad Busen war das. Osram, also Objekt der Begierde von gleich 2 Übernehmern. Claudia Werle im Frankfurter Börsensaal. Dem Aktienkurs tut das erstmal gut, so gefragt zu sein.
Ja, das ist richtig. Kursgewinne von zeitweise 11%, das kommt wirklich nicht alle Tage vor. Aktuell sehen wir immer noch ein sattes Plus bei Osram von 9,5%.
Nun ist das, was die Aktionäre freut, nicht unbedingt deckungsgleich mit dem, was dem Unternehmen langfristig gut tut oder gar die Beschäftigung sichert. Bei welchem der Interessenten ist denn nun Osram besser aufgehoben, Claudia Werle? Dazu haben Sie einen Gesprächspartner.
Ja, und zwar habe ich kurz vor der Sendung mit Stefan Schöppner von der Commerzbank darüber gesprochen und von ihm wollte ich zunächst wissen, welche Interessen denn die beiden Interessenten haben. Zunächst, was wollen die Österreicher mit dem Lichtspezialisten tun? Und hier die Antwort von Stefan Schöppner.
Die Österreicher sind ein Halbleiterhersteller mit starkem Fokus auf Sensorik und auf Energiemanagement. Und das passt sehr gut zu LED-Produkten, die auch Osram herstellt.
Und welches Interesse haben die beiden Finanzinvestoren aus den USA?
Die beiden Finanzinvestoren haben ein mittel- bis langfristiges Interesse, typischerweise so 3 bis 5 Jahre. Und die halten Osram im Moment aufgrund der kurzfristigen Konjunkturprobleme für stark unterbewertet. Und die würden dann sich jetzt beteiligen, würden die öffentliche Aufmerksamkeit rausnehmen, würden dann warten, bis Osram wieder mehr wert ist, wenn das wieder alles richtig läuft.
Warum sagt jetzt Osram, lieber Finanzinvestoren im Boot haben als einen Halbleiterhersteller? Ist ja eigentlich ungewöhnlich.
Ja, bei einem Halbleiterhersteller, also bei einem strategischen Investor aus der Branche, der hat klare Ideen, die er jetzt kurzfristig schnell umsetzen würde. Und der würde, sonst würde es keinen Sinn machen, Osram in den eigenen Konzern integrieren, was zu sehr viel größeren Verwerfungen führt, als wenn Osram alleine weitermacht und nur jetzt sich langfristig besser aufstellt über verbesserte Kostenstrukturen wie bei den Finanzinvestoren.
Mit Osram verbinden viele ja immer noch die klassische Glühbirne oder LED-Leuchtmittel. Doch dieses Geschäft ist schon vor ein paar Jahren nach China verkauft worden. Heute, da ist Osram ein Anbieter von Lichttechnik für Autos. Osram-Produkte werden beispielsweise auch in Smartphones verwendet oder es geht um intelligente Lichtlösungen. Warum hat Osram Probleme?
Es gibt 2 Gründe. Es gibt einmal konjunkturellen Grund. Der ganze Automobilsektor leidet, da muss man nicht drum herum reden. Das führt dazu, dass bei den Autospeziallampen, also bei den Autolampen, die eine sehr hohe Gewinnmarge für Osram haben, die Nachfrage zurückgeht. Problem 2 im LED-Bereich, da gibt es eine andere Wettbewerbsstruktur als Osram, die in der Vergangenheit kannte. Viele Wettbewerber aus Asien treten an und da ist die Nachfrage auch schwankend. Es hat Osram ein neues Werk im Südostasien, was ganz schlecht ausgelastet ist, was dann auch die Ertragslage stark belastet und der Wettbewerbsdruck wird weiter hoch bleiben.
Wie würden Sie den Konzern bewerten? Wie steht er da?
Der Konzern steht unter Produktgesichtspunkten, unter der Strategie, unter langfristigen Perspektiven steht er sehr gut da. Kurzfristig unter konjunkturellen Gesichtspunkten steht er sehr schlecht da. Und das ist jetzt genau der Ansatzpunkt, warum die potenziellen Erwerber um die Ecke kommen und Angebote machen.
Es klingt ja ungewöhnlich, mindestens 70% der Aktionäre sollen ihre Anteile verkaufen. Warum?
Die Zielsetzung ist, dass der Erwerber einen Gewinnabführungsvertrag schließen kann und damit im unmittelbaren Zugriff auf die Geldbestände von Osram kriegt, dass die dann bei dem Erwerber auch mit zur Finanzierung des Kaufs verwendet werden können. Das geht eben nur, wenn man eine gewisse Mindestschwelle überschritten hat.
Also ein technischer Faktor?
Ja, ein technischer Faktor.
Wie könnte denn ein Zukunftskonzept Osram Ihrer Meinung nach aussehen?
Also ich glaube, dass Osram weiter stark auf LED fokussiert sein wird. Die Frage ist, wie das mit den Autolampen weitergeht, insbesondere mit den Autolampen, die nicht LED-basiert sind, also die klassischen Halogenlämpchen beispielsweise. Da tut sich schon ein Fragezeichen auf, ob da auf Sicht von etlichen Jahren Osram noch dabei sein muss.
Osram ein Auslaufmodell?
Nee, kein Auslaufmodell, aber einen noch stärkeren Fokus auf das LED-Geschäft als bisher und vielleicht ein Abschied von Geschäften, die Osram in der Vergangenheit aufgezeigt hat, die jetzt noch Margen bringen und gutes Geld, aber vielleicht langfristig nicht mehr.
Also da sieht man ganz deutlich, vor welchen Problemen Unternehmen momentan stehen oder viele Unternehmen stehen. Osram ist da keineswegs ein Einzelfall. Auf der einen Seite bieten sie gute Technologien, sind für die jetzige Situation noch gut aufgestellt. Aber es geht eben auch darum, welche Strategien brauche ich für die Zukunft. Das kostet Geld. Das ist vor allen Dingen keine Garantie, dass die Ideen, die man sich in den einzelnen Unternehmen macht, auch wirklich erfolgversprechend sind auf lange Sicht hin. Das war Stefan Schöppner von der Commerzbank zu Osram.
Ja, und so viel zu Osram und seinen Bietern. Ein anderer Übernahmeplan, Frau Werle, der ist indessen gerade gescheitert. Der tschechische Milliardär Daniel Kretinsky wird den Metro-Konzern nicht übernehmen können.
Ja, das kommt nicht so ganz unerwartet. Das Konsortium um den tschechischen Milliardär wollte den Konzern ganz übernehmen, dann letztendlich von der Börse nehmen. 16 Euro wurden für die Stammaktien geboten. Aufsichtsrat, Management und zwei Großaktionäre des Düsseldorfer Konzerns haben gesagt, das ist uns zu wenig. Kretinsky hatte zuletzt aber noch einmal deutlich gemacht, weder den Kaufpreis erhöhen zu wollen, noch die Mindestannahmeschwelle zu senken. Die Übernahme ist damit vom Tisch. Metro-Aktien heute zunächst im Plus, können ihre bisherigen Tagesgewinne aber nicht halten und haben jetzt zur Mittagszeit das Niveau vom Freitag wieder erreicht.
Gucken wir auf den Aktientag, so wie er bislang läuft, die ungemütlichen Börsenthemen, also Brexit, Regierungskrise in Italien, Handelskonflikt Peking versus Washington, die sind ja alle weiterhin da.
Ja, und sie machen auch den Anlegern weiterhin wenig Freude, denn egal um welches dieser angesprochenen Themen es sich handelt, einfache, schnelle Lösungen sind nun mal nicht in Sicht. Vor allem, das sind Themen, die sehr komplex sind, die auch eng miteinander verwoben und schwer zu lösen sind. Immerhin, der DAX hat den Handelstag im Plus begonnen, steht jetzt aber 28 Punkte tiefer bei 11.665 Punkten.
Über Osram und über Metro, beides MDAX-Konzerne, haben wir gesprochen. Wer macht denn im DAX von sich reden?
Das sind Unternehmen, die stark vom Export, stark von der weltweiten Konjunkturentwicklung abhängig sind. Beispielsweise ThyssenKrupp gehört dazu. Bei dem Konzern kommen ja noch hausgemachte Probleme hinzu. Dem Konzern droht der Abstieg aus dem Leitindex DAX, was Anleger noch mehr veranlasst, die Aktien zu verkaufen. Sie kosten jetzt weniger als 10 Euro. Wenn wir auf die Bankbranche schauen, Commerzbank-Aktien sind auf einem Rekordtief und die Papiere der Deutschen Bank werden gleich mitverkauft.
Ein Blick auf den Euro und auch mal aufs britische Pfund. Das macht nämlich eine steile Abwärtskurve.
Ja, das ist richtig. Und das hängt mit der Sorge zusammen, dass es einen harten Brexit, also einen Brexit ohne Austrittsvertrag geben wird. Der Euro aktuell 1,1191 Dollar. Die Umlaufrendite ist auf einen neuen Minusrekord gefallen von -0,6 auf -0,61%. Und der Blick auf den Goldpreis 1.505,69 Dollar, die Feinunze.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. In der vergangenen Woche, da machte das Institut der deutschen Wirtschaft Schlagzeilen mit einer Studie, nach der 19 Regionen in Ost und West Gefahr laufen, abgehängt zu werden. Am Vormittag wurde nun eine Untersuchung des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung vorgestellt, die einen Rettungsvorschlag für solche Schattenregionen macht. Vor der Sendung habe ich mit Silvia Hennig vom Think Tank Neuland 21 gesprochen, eine der Autorinnen der Untersuchung. Und ich habe sie gefragt, was das denn sein kann, das nach der Studie gesprochen, was helfen kann, um abgehängte Regionen wieder auf Vordermann zu bringen.
Im Prinzip geht es bei uns darum, dass, ich sag mal, stadtmüde Städter den Weg aufs Land finden. Wir haben in unserer Studie untersucht, wie ein junges städtisches Klientel dieses Landleben für sich entdeckt, dass tatsächlich dieses digitale Arbeiten inzwischen Menschen ermöglicht, in den ländlichen Raum zu ziehen. Das ist was, was man immer gerne sagt und viel hört, aber das bisher noch nicht so häufig wirklich beobachtet wurde. Und wir haben jetzt festgestellt, dass das tatsächlich passiert. Und das Schöne daran ist, dass die selten allein rausgehen, sondern oft auch in größeren Gruppen und an der Stelle dann auch tatsächlich für einzelne Dörfer eine ja auch demografische und wirtschaftliche Trendwende auslösen können.
Konkret, was für Leute mit was für Ideen waren das?
Also da kaufen dann beispielsweise in genossenschaftlichen Formen Gruppen von 50 bis 100 Erwachsenen alte Vierseithöfe oder auch mal ein altes Berufsschulgebäude, manche sogar Plattenbauten aus LPG-Zeiten, die dann neu bewohnt werden. Und das Interessante an den Projekten ist, dass die Menschen dort eben nicht nur wohnen wollen, sondern eben auch arbeiten wollen. Das heißt, die kommen mit sehr vielen Ideen aufs Land. Das sind sehr urbane Ideen teilweise, also gerade die, die im Homeoffice dort tätig sind, richten sich dann manchmal Coworking Spaces ein. Oder wenn ja den Leuten der morgendliche Latte fehlt, dann wird eben auch mal ein Café eröffnet. Und wenn vielleicht die Busverbindung tatsächlich viel, viel schlechter ist, als man dachte, dann setzt sich da schon auch mal ein Programmierer hin und programmiert eine Mitfahr-App für die Gemeinschaft. Also diese Projekte sind sehr lebendig und machen halt viel mehr Furore auf den Dörfern als ja die herkömmlichen jungen Familien, die vielleicht rausziehen, vielleicht ins Eigenheim mit Garten und dann zur Arbeit in die Stadt pendeln. Da haben die eine ganz andere Wirkung und können an der Stelle sehr viel vor Ort bewegen.
Und das Zusammenleben funktioniert. Ein bisschen hat man ja den Eindruck, als würden diese stadtmüden Städter versuchen, die Städte einfach aufs Dorf zu ziehen.
Das machen sie auch tatsächlich so ein bisschen. In den Interviews, die wir geführt haben, wurde uns das oft beschrieben, dass man versucht, das Beste aus beiden Welten zu vereinigen.
Was müssen denn umgekehrt die Dörfer mitbringen, damit sie, wenn sie das wollen, für stadtmüde Städter auch attraktiv sind?
Eine ganz große Frage, die viele Projekte am Anfang umtreibt, ist die, wo sie sich niederlassen können. Gerade wenn es so große Projekte sind, brauchen die natürlich auch sehr viel Platz, einmal für den Wohnraum, aber dann eben auch, um vielleicht Geschäftsideen zu verwirklichen. Und deshalb suchen die oft nach sehr großen Liegenschaften. Die sind gerade im ländlichen Raum oft auch in kommunaler Hand und schwer auffindbar an vielen Stellen. Das heißt, Initiativen, die sich quasi darum bemühen, diesen Leerstand besser zu bewerben, da gibt es auch schon einige Plattformen, die haben dann so klingende Namen wie Luxus der Leere oder auch Gentrifizierung, ja bitte. Da werden dann solche leerstehenden großen Immobilien oder auch fast Areale auch beworben und auch mit Erfolg.
Nun ist es ja so, dass die Projekte, die Sie untersucht haben, vor allem im Osten waren und besonders häufig im erweiterten Umland von Berlin, Genau. Auf dem noch sehr viel platteren Land. Würde das denn auch funktionieren?
Das kommt ganz drauf an. Es ist tatsächlich so, dass die Nähe zur Stadt gerade am Anfang für viele, die da rausziehen, ein wichtiger Faktor ist. Deshalb ist die Schmerzgrenze, die uns ganz oft genannt wurde, liegt so bei 1 bis 1,5 Stunden Fahrzeit und damit sind meistens die öffentlichen Verkehrsmittel gemeint. Das heißt, die große Frage dazu, wo sich solche Projekte ansiedeln, ist tatsächlich eine Frage der Anbindung verkehrstechnischer Art und deshalb ja, massieren die sich auch so sehr um in Brandenburg. Wir beobachten das aber auch langsam um Leipzig herum, wo ja auch der Wohnraum in der Stadt knapp wird und die Mieten teurer. Dünn gesät sind die Projekte bislang noch in beispielsweise Sachsen-Anhalt oder Mecklenburg und vor allem auch Thüringen. Da sind ja auch die Städte ländlich. Da werden viele solcher Projekte tatsächlich dann auch noch in den Städten realisiert. Da gibt es noch nicht diesen Druck nach außen.
Im März des Jahres hatte ja eine Studie des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Halle für viel Empörung gesorgt. Da gab es nämlich die Empfehlung, der Staat solle gar nicht versuchen, die Landfluchtprobleme zu lösen und solle die betroffenen Regionen besser gleich ganz aufgeben. So einen Weg würden Sie nicht sehen?
Ich sag mal, wir sind ein Think Tank, Neuland 21, der sich eben damit beschäftigt, wie man das Landleben im 21. Jahrhundert neu erfinden kann. Und deshalb würden wir dieses ja, Aufgeben des ländlichen Raums halt auf keinen Fall unterschreiben, zumal am Ende wir eben auch merken, dass gerade in dieser urbanen Klientel, wo, ja, ich sag mal, wo die Mieten wirklich steigen, wo die Stadt zu eng wird, eine große Sehnsucht nach dem Leben auf dem Land entsteht. Und gefühlt will in Prenzlauer Berg inzwischen irgendwie jeder Zweite aufs Land ziehen. Und vor dem Hintergrund halten wir das für verfrüht. Ja.
Aber ohne ein vernünftiges Internet geht gar nichts.
Das stimmt. Wir haben auch tatsächlich Projekte gesehen, die da an der Stelle sich gegen bestimmte Standorte entschieden haben. Solange man einfach von zu Hause arbeiten will, ist das Internet an vielen Stellen noch ausreichend. Aber sobald dann vielleicht auch ein kommerzieller Coworking-Space eröffnet werden soll oder ein Seminarbetrieb oder ein Gästebetrieb, da ist dann natürlich ein Glasfaseranschluss ja, die Anbindung der Wahl. Und Regionen, die da noch nicht die Voraussetzungen mitbringen, haben dann wirklich das Nachsehen. Also digital arbeiten auf dem Land geht eben nur mit Internet.
Was für eine Empfehlung hätten Sie ganz konkret an Bürgermeister, deren Orte immer menschenleerer werden und die gerne solche stadtmüden Städte hätten?
Also es macht, glaube ich, ganz viel Sinn, sich mit dieser Bewegung ein bisschen näher zu beschäftigen, zu verstehen, wie die wohnen möchten und auch welche Immobilien für sie attraktiv sind und sie auch proaktiv anzusprechen. Da gibt es inzwischen genügend Foren und auch Plattformen im Internet, die einem das erleichtern. Man muss dann natürlich, wenn sie kommen, auch wirklich offen für Neues sein.
Sylvia Hennig war das vom Think Tank Neuland 21. Think and Do Tank nennt er sich ganz genau. Und Orts- und Themenwechsel. Die seit Wochen anhaltenden Proteste in Hongkong, die nehmen an Schärfe und an Gewaltsamkeit zu. Die Demonstranten errichteten am Wochenende Barrikaden und bewarfen die Polizei mit Gegenständen. Chinas Regierung meint nun darin, so wörtlich, erste Zeichen von Terrorismus zu erkennen. Die Traditionsfluglinie Cathay Pacific, die zu einer von neun Fünf-Sterne-Gesellschaften gehört, mit Sitz in Hongkong, gerät nun darüber deutlich unter politischen Druck und gibt dem Druck auch offensichtlich nach. Steffen Wurzel berichtet.
Die Staats- und Parteiführung in Peking hat dem Management von Cathay Pacific klargemacht, ihr müsst gegen Angestellte vorgehen, die bei den Anti-Regierungsdemos in Hongkong mitmachen. Man betrachte Protestteilnehmer als Sicherheitsrisiko. Deswegen dürfe Cathay Pacific keine Piloten oder Flugbegleiter mehr auf Flügen nach Festlandchina einsetzen, die sich an den Protesten der vergangenen Wochen beteiligt haben. Cathay Pacific-Vorstandschef Rupert Hogg erklärte umgehend, das Unternehmen werde sich an die Vorgaben aus Peking halten. Ein Pilot wurde bereits suspendiert. In einem Schreiben an die Mitarbeiter erklärte der Cathay Pacific-Chef, dass man Namen und Informationen von Kabinenbesatzungen künftig vorab zur Sicherheitsüberprüfung nach Peking schicken werde. Unter vielen Angestellten der Hongkonger Traditionsfluggesellschaft sorgt das für großen Ärger. Denn auch wenn Hongkong seit Mitte 1997 zu China gehört, bisher spielte es in der früheren britischen Kolonie keine große Rolle, was Mitarbeiter von Privatunternehmen in ihrer Freizeit machen oder wie sie sich politisch engagieren. Carol Ng, Präsidentin des prodemokratischen Gewerkschaftsdachverbands HKCTU. Wenn Hongkonger Unternehmen ihre Personalpolitik künftig nur noch mit Zustimmung aus Festlandchina gestalten können, dann wäre das katastrophal. Dass das Management der Fluggesellschaft den Druck aus Peking so direkt an die Mitarbeiter weitergibt, ist ein Kurswechsel. Denn erst vergangenen Mittwoch hatte Cathay Pacific Spitzenmanager John Slosa betont, er könne und wolle seinen Angestellten keine Meinung vorschreiben. Alle unsere Angestellten haben ihre eigene Meinung. Nicht mal im Traum denken wir daran, den Leuten vorzuschreiben, was sie denken sollen. In Festlandchina sieht man die Angelegenheit naturgemäß anders. Einige der allesamt staatlich gesteuerten Medien kritisieren Cathay Pacific scharf. Es gebe offensichtlich ein Managementproblem bei der Airline. Die Unternehmensleitung sei bisher nur zögerlich gegen radikale Angestellte vorgegangen, kritisierte etwa die Zeitung Global Times. Die Fluggesellschaft Cathay Pacific hatte erst vor wenigen Tagen überraschend gute Geschäftszahlen fürs erste Halbjahr 2019 vorgelegt. Gleichzeitig warnte das Unternehmen aber, wegen der Massenproteste müsse man mit einem Rückgang der Buchungen rechnen. In den vergangenen Tagen ist nun allerdings deutlich geworden, dass dem Hongkonger Traditionsunternehmen langfristig vor allem eines schaden dürfte. Die Einmischung durch die Staats- und Parteiführung in Peking nämlich. Den Beleg dafür gab es heute an der Hongkonger Börse. Die Aktie von Cathay Pacific gab heute gegen den Trend fast 5% nach.
Steffen Wurzel war das. Von der Kippe bis zur Burgertüte, bislang kümmert sich die öffentliche Hand ums Saubermachen auf den Straßen. Könnte anders werden, künftig sollen die Hersteller zahlen. Mehr in den Wirtschaftsmeldungen mit Silke Hanne.
Bundesumweltministerin Svenja Schulze will das Kreislaufwirtschaftsgesetz ändern und damit eine Rechtsgrundlage dafür schaffen, dass die Hersteller an den Kosten beteiligt werden. Parallel ermittelt der Verband der kommunalen Unternehmen, wie hoch der Anteil von Einweg- und Wegwerfartikeln beim städtischen Müll ist. Laut Schulze sind durch diese Artikel in manchen Städten die Kosten für die Stadtreinigung stark gestiegen.
Wir müssen alle für diese Entsorgungskosten aufkommen. Hier wollen wir mehr Gerechtigkeit schaffen und eine neue Finanzierungsquelle für die klammernden Kassen der Städte und Gemeinden erschließen. Wir verteilen die Kosten jetzt einfach neu nach dem Verursacherprinzip. Die konsequente Anwendung des Verursacherprinzips sorgt ebenfalls für finanziellen Anreiz, auf Wegwerfartikel zu verzichten, stärker auf Mehrweg zu setzen, zum Beispiel bei den Kaffeebechern.
Der Plan sei konform mit der neuen EU-Richtlinie für Einwegkunststoff, die im Mai von den EU-Mitgliedstaaten verabschiedet worden war. Bundesfinanzminister Olaf Scholz will mit der Abschaffung des Solidaritätszuschlags für weite Teile der Bevölkerung auch die sich abschwächende Konjunktur stützen. Scholz sagte zu seinem Gesetzentwurf, die teilweise Abschaffung sei eine Entlastung für Arbeitnehmer, Selbstständige und Handwerker. Dass nicht alle Steuerzahler profitieren sollen, rechtfertigte er so.
2019 endet zwar der Solidarpakt, aber keineswegs die Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland, in den ostdeutschen Ländern dazu beizutragen, dass die wirtschaftliche Entwicklung gleichwertig wird. Wir haben da noch viele Aufgaben zu stemmen und zu finanzieren. Aber es ist richtig, weil die Aufgabe weniger Finanzaufwand erfordert, dass es dann diejenigen tun, die dazu besonders in der Lage sind, weil sie über sehr, sehr hohe Einkommen verfügen.
Der sogenannte Soli soll ab 2021 für 90% der Steuerzahler ganz wegfallen, für weitere 6,5% zumindest geringer ausfallen. Chinesische Investoren bremsen ihre Expansion in Europa. Eine Studie der Unternehmensberatung EY zeigt, im ersten Halbjahr gaben sie rund 2,1 Milliarden Euro für Firmenkäufe aus, rund 80% weniger als im Vorjahr.
Silke Hane war das mit den Wirtschaftsmeldungen und der Soli noch einmal. Auf wenig Gegenliebe bei den Kommentatoren der Wirtschaftspresse stößt der Bundesfinanzminister mit seinem Gesetzentwurf zum Abbau des Soli. Hier die Presseschau.
Die Süddeutsche Zeitung hält es zwar für lobenswert, dass der Soli zumindest teilweise abgeschafft werden soll. Eine wirklich saubere steuerpolitische Entscheidung aber wäre es gewesen, den Zuschlag ganz zu streichen, statt ihn als verkappte neue Reichensteuer am Leben zu halten. Der Gedanke, dass allein der Staat Geld sinnvoll auszugeben weiß, ist zwar in vielen Kreisen populär, die sichtbaren Defizite im Land trotz jahrelanger Steuerrekorde sprechen aber eine andere Sprache. Sie sind nicht das Ergebnis von zu wenig Geld, sondern von falsch gesetzten Prioritäten. Nach Einschätzung der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sprechen verfassungsrechtliche, politische und im Angesicht von Rezessionsängsten auch ökonomische Gründe für eine komplette Abschaffung des Soli. Natürlich hängt der Staat an den Milliarden. Der Soli war aber ein Kredit im Wortsinne, ein Vertrauensbeweis des Steuerzahlers. Er gab Milliarden für den Irakkrieg und die Wiedervereinigung in der Vorstellung, dass die Belastung irgendwann wieder endet. Auch für Glaubwürdigkeit gibt es eine Art Haushalt. Und den belastet der Soli schwer. Der Mannheimer Morgen findet, auch dieser Gesetzentwurf setze eine Praxis in der Finanzpolitik fort, die man nur als sich auftürmende Murkserei bezeichnen kann. Sie macht das deutsche Steuerrecht zum kompliziertesten der Welt und zerstört jene Transparenz, die wichtig für die Akzeptanz der Bürger ist. Nicht nur bei den Reichen. Immer wird selbst der kleinste Ausnahmetatbestand bedacht. Immer wird versucht, neben einem Steuerzweck noch 10 andere mitzuerledigen. Und nie wird etwas korrigiert.
Und mit der Presseschau geht Wirtschaft am Mittag zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Deutschland heute mit Stefan Römermann. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören.